Der Unberechenbare. Ein Podcast des Schleswig-Holstein Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Prof. Dr. Wolfgang Sandberger und Prof. Dr. Tomi Meckeler. Aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie. Folge 7. Nordischer Ton.
Herzlich willkommen zu unserem Carl Nielsen-Podcast. Und da soll es heute, Tomi Meckele, ja um den nordischen Ton gehen. Sie haben ein wunderbares Beispiel mitgebracht, nämlich die vierte Sinfonie in der großartigen Aufnahme aus dem Jahr 1970, und zwar mit Leonard Bernstein. Und warum haben Sie dieses Beispiel jetzt ausgewählt? Ist ein bisschen provozierend vielleicht, wenn man so drüber nachdenkt, nordischer Ton, und muss das jetzt ausgerechnet die vierte sein?
Ja, provozierend ist sicherlich auch, dass ich die Bernstein-Aufnahme, die New Yorker Aufnahme sozusagen, die eine historische Bedeutung hat, gebracht habe und jetzt nicht eine dänische Aufnahme. Ich schätze die dänischen Dirigenten außerordentlich und die Aufnahmen der dänischen Orchester auch. Darum geht es nicht, sondern es geht wirklich darum, daran zu erinnern, dass Bernstein in den 60er Jahren und dann auch hier 1970 Großartiges geleistet hat dafür, dass Nielsen sich international entwickelt hat.
Und er spielt ja hier auch für das Schleswig-Holstein Musikfestival eine ganz, ganz große Rolle, war ja in den 80er Jahren hier eine prägende Figur auch über Jahre. Und er hätte sich sicher gefreut, dass wir heute hier über Carl Nielsen sprechen.
Ganz sicher. Und ich glaube, er würde auch mitgehen, wenn er mitdiskutieren dürfte, mitgehen gedanklich mit uns und das Nordische irgendwie ein bisschen relativieren. Lebendigkeit zum Beispiel, wir haben immer von Launigkeit gesprochen bei Nielsen. Das sind jetzt nicht unbedingt die typischen Eigenschaften, die man mit dem düsteren Wikinger oder mit den düsteren Stimmungen im Norden assoziiert. Also es geht wirklich darum zu fragen, kann man auch in der vierten Sinfonia, die ja bekanntlichermaßen eine der radikaleren Werke von Nielsen ist, noch den nordischen Ton überhaupt finden?
Geht ja los mit einem sehr pathetischen Titel, das Unauslöschliche. Tomi Meckele, den Titel muss man auch irgendwie erstmal erklären.
Zumal, ich habe witzhalber immer gesagt, das ist das Unaussprechliche, weil der Titel ist sozusagen in jeder denkbaren Sprache unaussprechlich. Sicherlich. Wir hatten ja auch schon öfter damit zu tun, dass Nielsen sich mit Physik beschäftigt hat, mit den antiken Mythen beschäftigt hat, mit dem Volkstümlichen beschäftigt hat, mit der Natur, mit der Sonne, also mit den galaktischen Zusammenhängen. Und hier geht es jetzt ganz einfach darum, dass Musik leben ist, das ist ja so ein Kerngedanke von Nielsen, und wie Leben, so ist Musik auch unauslöschlich. Das ist ganz einfach die Sache.
Also sehen Sie so einen zeithistorischen Kontext dann weniger? Es ist ja 1916 mitten im Ersten Weltkrieg entstanden, diese Musik, muss man ja sagen, ist ja schon so die Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts. Und da geht es ja doch auch um sehr viel sinnloses Töten, Sterben, um die Verzweiflung. Spiegelt sich das nicht auch irgendwie in dieser durchkomponierten viersätzigen Sinfonie?
Wir werden ja auch sehen, dass das Ganze sich hinarbeitet zu einem Paukenwirbelgeschehen, also das ist, oder Paukengeschehen, eigentlich nicht nur Wirbel, sondern alle möglichen Effekte, die man mit zwei Pauken erzeugen kann. Das kommt so gegen Ende der Sinfonie immer mehr und mehr. Und das ist schon eine Dystopie irgendwo, die sich da auftut. Allerdings dann endet das Werk eher versöhnlich. Und ich glaube tatsächlich, dass es viele verschiedene Krisen gibt, an die Nielsen hier denkt, aber sicherlich ein wenig abstrakter als das, dass es nur um 1914 oder um den Weltkrieg ginge. Also 1914 hat er ja schon daran gearbeitet, da gab es Probleme verschiedener Art. Also er hatte ja große Schwierigkeiten mit seiner Frau in dieser Zeit, es kam fast zu einer Scheidung. Er hatte Affären ohne Ende, das ist ja auch eine Sache, die in Dänemark in keinster Weise ein Geheimnis ist. Es gibt uneheliche Kinder und allerlei. Die Ehe war überhaupt nicht harmonisch und angeblich, also das ist zumindest eine Theorie, hat diese Sinfonie auch damit zu tun, also auch da nicht nur mit dem Weltkrieg. Also alle Titel sind bei Nielsen vielschichtig.
Thank you.
ja, eine doch zunächst mal sehr pathetische Musik, sehr hymnisch-pathetisch, und das bricht dann so zusammen und wird lyrisch und einerseits zunächst entfesselt und dann so rätselhaft und mit der Pauke am Ende.
Genau, und wenn wir jetzt nach dem nordischen Ton fragen, ich finde diese Stelle so markant, weil am Anfang ist es wie Wagner. Also wir kommen wirklich aus Bayreuth irgendwie und haben Wagner rezipiert, haben diese Macht der Orchestermusik, wagnerische Art gehört. Und dann wird es irgendwie seichter und am Ende sind wir irgendwie an den Nordseedünen Jütlands angekommen, also wo alles sozusagen so ein bisschen nebliger, ein bisschen oder meinetwegen auch nicht neblig, aber auf jeden Fall sozusagen landschaftlich sich ruhig stellt. Und das ist ja auch irgendwie für mich der Weg zum nordischen Ton, dass wir einfach ohne den Wagner diesen nordischen Eigenton der nordischen Komponisten auch nicht haben würden.
Kann man das richtig so analytisch fassen, wenn Sie jetzt von Wagner sprechen, dann denken wir natürlich auch an den Mythos und den Mythos des nordischen oder des nordischen Tons vielleicht. Gibt es aber umgekehrt auch tatsächlich in der Musik, aus musikwissenschaftlicher Perspektive, Dinge, wo man sagen kann, ja, hier gibt es jetzt übermäßige Sekunden, lydische Quarten, Bordun, Quinten, dorische Sechsten, was Sie wollen. Definieren die den nordischen Ton? Also gibt es sozusagen so ein Vokabular?
Das ist jetzt eine Sicht, die ich als Virologe, nein, ich bin ja kein Virologe, aber wenn man sozusagen als Virologe rangeht oder als Epidemiologe, dann würde man sozusagen eine Statistik natürlich aufstellen können und sagen, wie viele Takte finde ich, die eigentlich so oder so sind, und sind es jetzt mehr als bei anderen Komponisten. Also diese Eigenarten, die Fachleute und die Vertreter dieser Idee, dass man den nordischen Ton auch analysieren kann, vorbringen, ist natürlich tatsächlich zu sagen, ja, es gibt solche ganz konkret musiktheoretisch fassbare Dinge. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger, ehrlich gesagt, vielleicht auch, weil ich einfach eine Gegenposition aufbaue. Ich sehe da mehr so, dass die Situation, dass wir eine Erwartungshaltung haben bei nordischen Komponisten, und dann wollen wir das nachweisen. Wir wollen zeigen, dass es da einen nordischen Ton gibt, und dann finden wir natürlich. Also wer sucht, findet, und daher diese Phänomene, diese einzelnen Partikel und diese Zellen des Nordischen, die gibt es durchaus auch bei südländischen Komponisten.
Dann begeben wir uns doch nochmal wieder in diese Erwartungshaltung hinein mit dem nächsten Beispiel und lassen das auf uns wirken und sprechen gleich nochmal drüber. Auf allerengstem Raum haben wir da sehr dicht doch ganz verschiedene Topoi, so empfinde ich das. Wir haben so ein bisschen was Archaisierendes in dieser Spielmannsmusik, fast so eine arkadische, nordische Idylle, finde ich so am Anfang, auch mit den Flötentönen. Und dann wird das in diesem Flächigen ja doch ein bisschen düsterer oder ein bisschen dunkelt sich so ein bisschen ein.
Das ist sehr interessant, weil natürlich ich höre andere Sachen, und das ist ja eigentlich, was wir jetzt erleben, ist genau das, um was es geht. Also Menschen mit unterschiedlichen Hörerfahrungen hören unterschiedliche Dinge, und da sind die Fachleute.
Was hören Sie denn?
Ja, da sind die Fachleute auch gar nicht anders als die anderen Hörer, und für mich ist hier auch sowas wie ein Blick in die dänische Geschichte. Also ich höre da ein bisschen so eine Art von höfische Atmosphäre.
Das meinte ich mit dem Archaischen, also so ein bisschen mit dem Historischen.
Historisch, ja. Mhm. Und auch gerade auch, wenn man denkt daran, wie wichtig gerade in der Barockzeit oder kurz davor Dänemark war als Macht an der Ostsee, auch an der Nordsee teilweise. Das ist so die Atmosphäre, die ich hier höre. Also insofern
Bin ich ganz dabei. Höfisch auf jeden
Fall. Genau. Der nordische Ton enthält also auch diese historisierende Perspektive. Das ist ja bei Sibelius genau dasselbe, wenn er sozusagen eine Bühnenmusik macht, so einem Stück, wo es um die finnische Geschichte geht. Da kommen natürlich auch französische Elemente rein, weil weil einfach auch die französischen Generäle oder sonst wer da auch eine Rolle spielten in der Landschaft. Also wir sind in Europa und haben also sozusagen die gesamte europäische Situation vorliegen und da sind die Dinge nicht getrennt voneinander. Also sagen wir mal so, zu Nielsens Zeiten war die dänische Grenze offen.
Also ganz klar hier die dänische Geschichte auch als ein Teil des nordischen Tons dann.
Absolut, so sehe ich das. Und die Würdigung der dänischen Geschichte als Teil des nordischen Tons. Und da ist natürlich dann vollkommen klar, dass die nordischen Länder auch gerade, was die Geschichte betrifft, einerseits Gemeinsamkeiten haben, aber andererseits auch Unterschiede. Und da sehe ich auch bei Nielsen eine Menge mehr Bezüge, die Richtung mitteleuropäische Kulturgeschichte natürlich hinwirken. Also das sind natürlich alle diese polyphonen Abschnitte, aber auch teilweise gerade auch diese höfische Kultur, die in Kopenhagen natürlich auf einem ganz anderen Niveau existierte als weiter im Norden.
An anderen Stellen, möchte ich mal sagen, pumpt diese vierte Sinfonie unablässig dann auch Adrenalin. Also wir bleiben nicht nur in dieser höfischen, archaischen Spielmannswelt hier, sondern an ganz anderen Punkten. Sie hatten ja schon auf die beiden Pauken hingewiesen. Es ist ja so, dass eine vor dem Orchester, eine, glaube ich, hinten steht, also auch so eine räumliche Wirkung bringt.
Und manchmal, ja.
Kann man so zumindest aufstellen. Und spielt die jetzt schon in dem nächsten Beispiel, das Sie ausgesucht haben, Herr Mäkelä, eine Rolle, die Pauke?
Genau, also die Pauke meldet sich ja relativ früh schon. Das hatten wir ja auch gleich am ersten Beispiel, wo wir eigentlich noch bei Wagner waren. Also da ist dann Pauke schon da. Und jetzt ist natürlich die Frage, woher kommt das und was bedeutet das? Einmal ist es dieser Wettkampf, der bei dem Pauken ist was ganz Einmaliges, würde ich sagen, bis dahin in der Musikgeschichte. Also da sehen wir wieder Nielsen sozusagen an der vordersten Front in der Entwicklung der Dinge. Wobei natürlich diese Hervorbringung der Pauke als Orchesterinstrument an sich nichts Besonderes ist. Das haben wir bei Haydn, das haben wir immer wieder mal und das haben wir insbesondere auch bei Mahler natürlich im Finale der dritten Sinfonie. Also da denke ich auch irgendwie, dass es eine ähnliche oder einen Zusammenhang gibt. Ich komme immer wieder auf Mahler zu sprechen, weil ich einfach denke, dass er ein bisschen unterbeleuchtet wird als
Pauke. Ja, oder Brahms die erste mit dem Paukenschlägen.
Aber am Ende der dritten ist Pauke einfach so seltsam, ungewöhnlich präsent. Nur allerdings sind es zwei Paukenspieler bei Mahler, die ganz harmonisch spielen miteinander. Und hier bei Nielsen macht er aus dieser Idee etwas anders. Und das wird immer schlimmer und schlimmer. Und da gibt es natürlich die Möglichkeit dann zu sagen, okay, hier ist jetzt der Weltkrieg, man hört natürlich leicht irgendwelche Kanonen oder so. Man kann aber genauso gut das Ganze mit so einem Begriff wie mit dem nordischen Mut assoziieren, also Mut zu was anderem. Das ist ja etwas, was die nordischen Länder allgemein auch charakterisiert, dass sie ein bisschen schnelle reformbereit sind und einfach Mut zu was Ungewöhnlichem haben. Das ist auch der nordische Witz irgendwie, der kann sehr frech sein. Auch intellektuelle Leute sind teilweise in der Lage zu ziemlich banalen Dingen. Einfach, sie haben Mut zu Experimenten. Und dann haben wir natürlich auch, was auch wichtig ist hier, die Räume, die einfach durch das nordische Licht, was natürlich auch schon in Norddeutschland, in Schleswig-Holstein meinetwegen schon beginnt, dieses Gefühl, der Himmel ist irgendwo weiter sehr als weit, woanders. Ja. Und das Licht ist anders, die Wolken bewegen sich anders, es gibt Luft nach oben. Und diese Luft nach oben führt natürlich bis in die Galaxien hinein. Die meisten, wenn man das Wort galaktische Musik ausspricht, denken an die fünfte von Sibelius. Aber ich denke, bei Nielsen gibt es auch diese Neigung zum Galaktischen.
In meinen Ohren hat das schon auch wirklich tatsächlich was Unerbittliches so rhythmischen Zuspitzung hier des auch ein bisschen Gewaltigen. Auf der anderen Seite haben Sie vom Galaktischen gesprochen, Tommy Mäkelä. Da berühren Sie sich ja auch mit einem Kritiker des Uraufführung, der 1916 geschrieben hat: Zum ersten Mal hat Nielsen ein Meisterwerk geschaffen, das sich zu den höchsten Wolken erhebt. Das ist, glaube ich, nicht nur so als Bild gemeint, sondern tatsächlich, und doch beide Füße fest auf den Boden setzt. Fand ich das Beispiel jetzt gerade sehr stimmig dafür.
Ja, und das ist ja vor allen Dingen, es geht ja darum, wo sucht man die Grundordnung für die Musik? Also findet man sie irgendwo in den Kontrapunktbüchern? Also das gibt es bei Nies natürlich immer, und auch am Ende des letzten Satzes der vierten Sinfonie haben wir wieder Kontrapunkt. Aber die Ordnung kann auch rein rhythmischer Natur sein, die kann sozusagen insofern auch galaktisch sein, als es um Planeten geht und deren Zusammenhänge, die für uns erstmal unbegreiflich sind. Und die sind auch vor allen Dingen für die damalige Welt unbegreiflich gewesen, vielleicht heute weniger, aber es gibt sozusagen einen hochkomplexen Zusammenhang zwischen den Bewegungen einzelner Elemente, und das sind natürlich auch teilweise Irrläufer, das sind irgendwelche Meteoriten oder die da halt herumfliegen, sich bewegen überall hin. Also das ist keineswegs nur Krieg. Ich finde es einfach nicht freilassend genug, wenn man dieses Werk mit dem Ersten Weltkrieg verbindet, auch wenn es natürlich schon auch richtig ist, dass selbstverständlich auch in Dänemark der Erste Weltkrieg spürbar war, aber natürlich nicht so wie an der Front. Aber die Musik hat die Qualität von wirklicher Frontbeschreibung im Ersten Weltkrieg. Bloß, das wäre zu wenig.
Darin geht es nicht auf.
Darum keinesfalls.
Ja, das ist ja noch tonale Musik, muss man sagen, die hier im strahlenden E-Dur mündet, aber doch vorher ja durch den Tonraum irgendwie taumelt und auch rhythmisch doch sehr hin und her gerissen ist. In den Takten vor diesem Finale jetzt, wie empfinden Sie dieses Finale hier dieser vierten Sinfonie, Herr Mäkelä.
Das macht unglaublich Mut. Also ich finde, dieses Werk muss man hören, wenn es einem schlecht geht, weil wenn man das Ganze hört, man geht durch die Hölle und am Ende endet man dann doch im Himmel. Also diese Schlusswirkung ist gerade deswegen so gigantisch, weil vorher alles kaputt gemacht wird. Also das ist sozusagen dieses Positive, das Affirmative, das Bestätigende, das Bejahende, ist am Ende viel wirksamer deswegen, weil alles Mögliche zuvor zerlegt und zermahlen wird. Also das ist die Kraft dieser Musik, das ist auch die Kraft, diese Lebensspendende, wie manche sagen, der nordischen Musik, kommt hier wirklich zum Tragen.
Tommy Mäkelä, ganz herzlichen Dank für diesen Austausch zur vierten Sinfonie. Und wir freuen uns dann noch auf einen Podcast zu Carl Nielsen, haben wir ja noch. Und da geht es um das Motto, Nielsen lebt.
Der Unberechenbare, ein Podcast des Schleswig-Holstein Musikfestival über den dänischen Nationalkomponisten mit Professor Dr. Wolfgang Sandberger und Professor Dr. Tommy Mäkelä aus dem Studio 1 der Kulturakademie der Vorwerker Diakonie.